Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
So sind wir in der EU. Griechenland und Italien bekommen den ganzen Druck, Migrationsdruck ab, nehmen die Menschen auf, die übers Meer kommen. Die anderen Staaten schauen entweder zu oder sie schauen weg oder sie nehmen ab und zu ein paar Leute von Rettungsbooten der NGOs ab. Und heute zumindest ein kleines Engagement der deutschen Bundesregierung, die eine Koalition der Willigen in der EU sucht, um 1000 bis 1500 Kinder aus den Flüchtlingslagern der griechischen Inseln rauszuholen. SPD-Chefin Saskia Esken hat heute gesagt,
die Sache mit den Kindern hat beschämend lang gedauert, bis wir uns einig waren.
Wer sich da bereits willig zeigt in dieser Koalition der Willigen, darüber sprechen wir in dieser Podcast-Episode des Updates. Und wir schalten zum grünen EU-Abgeordneten Erik Marquardt, der seit ein paar Wochen auf Lesbos ist und uns die Lage dort einordnet. Theresa Nehm aus dem Update-Team ist mit im Studio.
Hi.
Sie hat sich heute mit Studierenden beschäftigt, die anscheinend immer häufiger psychologische Hilfe suchen.
Im Vergleich 2006 zu 2017 ist es um 60% gestiegen, dass Studierende eine psychologische Beratung aufsuchen. Allerdings muss man sagen, einige machen sich da vielleicht selbst auch ein bisschen zu viel Stress und man kann sich selbst diesen Stress auch nehmen.
Darüber sprechen wir in dieser Podcast-Episode und in Sachen Corona beschäftigen wir uns mit den extremen Verlusten an den Finanzmärkten und mit der Empfehlung des Gesundheitsministers Jens Spahn für Veranstaltungen, ob die so Sinn machen und was ihr so mit euren Fußball- und Konzerttickets macht. Der Podcast zum Update vom 9. März 2020. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Konzipiert für 2.000 bis 3.000 Menschen, völlig überfüllt mit bis zu 20.000 Menschen. Über das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos, da haben wir schon häufiger berichtet im vergangenen Jahr hier in Deutschlandfunk Nova. Hilfsorganisationen, die in den Lagern versuchen, den Menschen zu helfen, beklagen schon seit Monaten unmenschliche Bedingungen. Die deutsche Bundesregierung will was tun und im Rahmen einer Koalition der Willigen, wie es heißt, bis zu 1.500 Kinder in die EU aufnehmen. Für uns verfolgt Gudula Geuter die Entwicklung um die Geflüchteten in Griechenland. Gudula, hat sich schon irgendwer in der EU der deutschen Koalition der Willigen angeschlossen oder ist das bisher eine One-Man-Show?
Also es sind zwei Sachen klar. Es ist klar, nein, es ist keine One-Man-Show und es ist auch klar, dass natürlich nicht die ganze EU mitmacht, wenn man darauf warten wollte, dann hätte man nie eine Einigung. Die Aussagen sind jetzt, wie man so schön sagt, vorsichtig optimistisch, zum Beispiel beim CDU-Innenpolitiker Armin Schuster im SWR oder bei der CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer im Deutschlandfunk.
Bin ich sicher, ob man schon sagen kann, wie viele Staaten sich beteiligen. Aber ich denke, es wird bestimmt 5, 6, 7, 8 Länder geben, die mitmachen.
Wir haben im Moment Anzeichen, dass mehr Länder mitmachen. Augenscheinlich auch Frankreich, was für uns immer ganz wichtig ist, weil wir auch enge Partner sind. Also insofern bin ich sehr zuversichtlich, dass die Koalition der Willigen etwas größer sein wird als 2 Länder.
Und man hält sich natürlich traditionell bei solchen Fragen diplomatisch damit zurück, andere Länder zu nennen, bevor die sich vielleicht selber genannt haben. Aber es ist klar, Frankreich ist mit dem Boot Luxemburg, offenbar auch Finnland und bei anderen ist es sehr wahrscheinlich, dass es so ist.
Welche Kinder in diesen Flüchtlingslagern sind denn für die Bundesregierung besonders schützenswert?
Es gibt da ganz offenbar Listen, die von Organisationen vor Ort stammen und die Kriterien, die jetzt die Koalition festgelegt hat, die sind ziemlich eng. Es geht einmal um unbegleitete Minderjährige, aber nicht einfach Minderjährige, sondern wirklich Kinder im alten deutschen Sinn, das heißt unter 14. Und da soll es, schreibt die Koalition selbst, vor allem um Mädchen gehen. Es geht auch um andere Minderjährige, wenn sie in einem Gesundheitszustand sind, der besonders behandlungsbedürftig ist. Und das Ganze ist wohl noch nicht ganz konkret. Näheres sollen jetzt wohl erst die EU-Innenminister festlegen. Es ist klar, es soll um 1.000 bis 1.500 Kinder gehen. Das heißt, es geschieht wohl beides noch. Es sollen wohl noch unter den Innenministern der mitmachenden Länder die Kriterien geschärft werden. Und man muss sich auch noch mal die Realität vor Ort angucken und dann schauen, wie viele Kinder das betrifft.
1.000 bis 1.500 Kinder auf die gesamte EU verteilen, das klingt natürlich jetzt nicht so viel. Von wie vielen Kindern sprechen wir denn in den Lagern?
Das klingt nicht nur nicht viel, das ist auch nicht viel. Die Hilfsorganisation World Vision hat mitgeteilt, mehr als 14.000 Kinder, also das ist jetzt in dem weiteren Sinn, den die UNO auch normalerweise zugrunde legt, bis 18, harten derzeit auf den griechischen Inseln aus. In Griechenland, das sagt UNICEF leben etwa 40.000 geflüchtete und migrierte Kinder und von denen sind 5.300 unbegleitet. Das ist wohl eine Zahl, die sehr relevant ist. Daher kommt wohl auch die Zahl 5.000, die Griechenland schon Ende vergangenen Jahres genannt hatte, als Zielmarke. Die flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen, Luise Amtsberg, hat deshalb auch heute Morgen darauf hingewiesen.
Horst Seehofer hat ja in der vergangenen Woche von 5.000 Menschen geredet, einem Kontingent von 5.000 Menschen. Und nach diesem Wochenende und zahlreichen Bekundungen, dass auch Kommunen und Länder in Deutschland willens sind aufzunehmen, erscheint mir die Zahl doch wenig ambitioniert.
Und damit hat sie darauf hingewiesen, dass auch der Bundesinnenminister eben diese höhere Zahl sich noch in der vergangenen Woche zu eigen gemacht hat, anders eben jetzt sehr viel niedriger die Koalition.
Gudula Geuter im Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio. Also 1.000 bis 1.500 Flüchtlingskinder, die von den griechischen Inseln geholt werden sollen in die anderen EU-Staaten. Wir haben das Flüchtlingslager Moria auf Lesbos angesprochen. In diesem Lager leben viel zu viele Menschen und auf Lesbos beobachtet seit 2 Wochen Erik Marquardt, Abgeordneter der Grünen im EU-Parlament, die Situation. Guten Abend, Herr Marquardt.
Guten Abend.
Am Wochenende war es ja zu Ausschreitungen auf Lesbos gekommen und auch in den vergangenen Tagen gab es immer wieder, Angriffe, Übergriffe gegen Mitarbeiter von Hilfsorganisationen zum Beispiel, aber auch gegen Flüchtlinge. Wie ist dort gerade die Lage? Wie erleben Sie die?
Ja, ich glaube, dass man sagen muss, dass sich die Situation wirklich dramatisch entwickelt hat in den letzten Tagen und Wochen. Es ist so, dass die Inselbevölkerung hier in den vergangenen Jahren alleine gelassen wurde. Viele Geflüchtete auf kleinen Inseln und die haben wirklich unglaubliche humanitäre Leistungen hier erbracht. Aber es geht eben nicht mehr und ein kleiner Teil der Menschen, die hier auf Lesbos wohnen, radikalisiert sich zunehmend. In den letzten Tagen kam es auch dazu, dass Rechtsextreme aus Europa angereist sind. Traurig, das muss man sagen, ist, dass der Rechtsstaat hier keine entsprechende Antwort findet und man das Gefühl hat, völlig schutzlos ausgeliefert zu sein, wenn man hier bei einer Hilfsorganisation arbeitet oder in einem Flüchtlingscamp wohnt.
Was halten Sie von der Koalition der Willigen, die sich da jetzt bilden soll und zumindest 1.000 bis 1.500 Kinder rausholen soll?
Ich glaube, dass es gut ist, wenn man sagt, wir fangen jetzt erstmal mit den Kindern an, versuchen die schnell zu evakuieren. Das ist ein gutes humanitäres Zeichen. Aber es reicht eben nicht, um ein robustes Asylsystem in Europa zu bauen. Es ist nicht nur so, dass eben hier alle Menschen, die in diesem Flüchtlingslager leiden, unter wirklich widrigen, auch europarechtlich wirklich schwierigen Bedingungen leben müssen. Also das ist eigentlich nicht länger aushaltbar und es ist richtig, dass jetzt einige Staaten Verantwortung übernehmen. Sie müssen aber nach dem ersten Schritt, Kinder hier rausholen, auch noch andere Antworten finden.
Aber die anderen Antworten, zumindest versucht man ja schon seit Jahren, diese anderen Antworten zu finden. Es gibt halt nun mal EU-Mitgliedstaaten, die nicht mitspielen wollen.
Deswegen glaube ich auch, ist es richtig, dass man eine Koalition der Willigen baut, die handlungsfähig ist und die sagt, wir wollen auch dafür sorgen, dass wir nicht länger erpressbar sind von Erdogan. Man hat sich ja eingebildet, das funktioniert so, dass wir einen Deal mit Erdogan machen. Und dann bleiben die Geflüchteten eben dort. Man hat nicht daran gedacht, dass Erdogan ja selbst 3,5 Millionen Geflüchtete aufgenommen hat. Jetzt soll er 1 Million Menschen aus Idlib aufnehmen. Und natürlich muss man, wenn man ein Abkommen macht, da auch so das organisieren, dass am Ende die Situation entsteht, dass er Interesse an einem Abkommen hat und nicht nur das Interesse, dass er die EU erpressen kann.
Sie sprechen es an. Also gerade treffen sich EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und der türkische Präsident Erdogan in Brüssel. Es soll da um den EU-Türkei-Deal gehen, den Sie gerade angesprochen haben. Und Friedrich Merz, der fordert eine harte Linie der EU gegenüber Erdogan. Wie sehen Sie das? Also sollte die EU ihm entgegenkommen, mehr Geld für die Menschen, die in die Türkei strömen, bereitstellen oder macht sich die EU damit weiter erpressbar?
Ja, ich glaube, dass Herr Merz im Wahlkampf natürlich auch immer versucht, besonders spitze Dinge zu sagen. Es gibt aber eben Leute, die jetzt Verantwortung tragen und da ist es auch wichtig, dass man sich überlegt, wie kann man dafür sorgen, dass die Menschen aus Idlib anständig versorgt werden und wie kann man auch dafür sorgen, dass die Menschen, die schon in der Türkei sind, dort keinen Grund haben, das Land zu verlassen. Man kann auch nicht wollen, dass die Menschen erst nach Europa fliehen müssen, um in Sicherheit zu sein. Und das muss, glaube ich, das Ziel in einem neuen Abkommen sein. Es gibt jetzt Leute, die sagen, Also mit Erdogan kann man doch kein Abkommen machen, aber man muss sich klar machen, dass nur in einem Abkommen man auch Forderungen stellen kann. Und ich denke, darum geht es jetzt auch im Interesse Europas, dafür zu sorgen, dass Menschen in der Türkei menschenwürdig behandelt werden.
Aber selbst wenn die Menschen in der Türkei besser behandelt werden würden, wollen dennoch viele weiter in die EU. Und Kritiker befürchten, bei solchen Hilfsaktionen, wie sie jetzt mit der Koalition der Willigen gestartet wird, dass sich dadurch noch mehr Menschen auf den Weg in die EU machen würden. Was sagen Sie zu der Argumentation?
Also wenn man sich anschaut, dass in Idlib ja Menschen wohnen, die seit 9 Jahren in Syrien sind und dort im Bürgerkrieg leben, dann sind das Menschen, die wahrscheinlich kein großes Interesse haben, ihre Heimat dort zu verlassen. Sie wollen sicherlich jetzt in Sicherheit sein, humanitär versorgt werden, aber wenn die Situation sich beruhigt hat, wollen viele sicherlich nach Hause. Und in der Türkei leben auch viele seit Jahren, haben sich dort Freundeskreise aufgebaut, arbeiten dort, Kinder gehen zur Schule. Und es wäre falsch anzunehmen, dass alle auf gepackten Koffern darauf warten, dass irgendwer die Grenzen öffnet. Sicherlich gibt es einige, die in die EU wollen. Aber wenn wir jetzt davon reden, dass also jedes Zeichen Achtung Menschenrechte, Achtung der Rechtsstaatlichkeit würde dazu führen, dass wir vollkommenen Kontrollverlust haben, was ist denn das für ein Signal? Wir haben doch Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte, um sie zu achten. Und weil sie eben die wesentliche Erkenntnis aus einem ziemlich schrecklichen 20. Jahrhundert für Europa waren, wir können doch auch nicht so argumentieren, dass wir sagen, wir wollen unsere Außengrenzen so abschreckend gestalten, so gefährlich gestalten, dass sie irgendwann gefährlicher sind als Bürgerkriege, damit die Menschen keinen Anlass mehr haben, aus Bürgerkriegen zu fliehen.
Erik Marquardt, Abgeordneter der Grünen im EU-Parlament, momentan auf der griechischen Insel Lesbos.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Einige von euch genießen vielleicht die Semesterferien, andere stressen sich, weil sie noch 3 Hausarbeiten schreiben müssen und dann müssen sie noch babysitten oder an der Bar arbeiten und die eine Klausur, die muss auch noch nachgeschrieben werden. Der Druck im Studium, der steigt und was auch steigt, ist die Zahl der Studierenden, die sich deshalb Hilfe suchen. Das Deutsche Studentenwerk hat analysiert, wie oft die psychologischen Beratungsstellen der Hochschulen einen sogenannten Beratungskontakt hatten, also wie häufig Studierende die Hilfe eines Psychologen oder einer Psychologin aufgesucht haben. Und das ist in den vergangenen 10 Jahren enorm gestiegen. Theresa Nehm aus dem Deutschlandfunk Nova-Team hat sich die Zahlen angeschaut und hat Tipps, wie ihr nicht so gestresst seid im Studium. Erstmal, Theresa, gib uns die Statistik, gib uns die Zahlen.
Also das Deutsche Studentenwerk hat Zahlen von 2006 bis 2017 verglichen und sie zählen da die Beratungskontakte, also sie zählen jedes einzelne Beratungsgespräch und das waren 2017 knapp 109.000 an den deutschen Hochschulen und im Vergleich zu 2006 ist es immerhin anstieg von 60%.
Aber auch die Studierendenzahl ist ja gestiegen, oder nicht?
Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall ein Grund für diese steigende Nachfrage, weil es einfach viel mehr Studierende gibt. Wir haben fast 3 Millionen immatrikulierte Studenten und Studentinnen inzwischen. Und wenn man sich diesen Zeitraum jetzt anschaut, von 2006 bis 2017, da ist die Zahl der Studierenden um 47% gestiegen. Ich finde trotzdem, auch wenn wir das in Betracht ziehen, steigt natürlich auch, wenn man das vergleicht, die Nachfrage der Beratungsgespräche.
Und was ist der Grund? Warum gehen mehr Studierende hin und suchen sich Hilfe? Ist der Anspruch gestiegen?
Also ja, der Zeit- und Prüfungsdruck, der ist auf jeden Fall gestiegen. Wenn man mal darüber nachdenkt, an manchen Unis kannst du nicht mehr 6 Semester eingeschrieben sein, ohne irgendwie eine Prüfung zu bestehen. Das geht einfach nicht mehr, dann wirst du geäxt. Also das erzeugt natürlich auf jeden Fall Druck, dass du Leistung erbringen musst. Dann das fehlende Zeitmanagement, um alle Leistungen zu schaffen. Das ist übrigens der häufigste Grund, warum die Beratung aufgesucht wird. 19% der Beratungsgespräche dreht sich wirklich darum, wie man seine Zeit am besten managen kann und den Arbeitsaufwand. Und die Bereitschaft ist auch gestiegen, sich Hilfe zu suchen. Das hat mir Ulrike Schneider-Schmidt gesagt. Sie ist Psychotherapeutin in Berlin und sie betreut hauptsächlich Millennials. Und sie sagt auch, dass einerseits der Leistungsdruck in der Gesellschaft immer wieder steigt und auch so leistungsorientiert ist, aber auch die Studierenden, die stolpern auch so ein bisschen über ihre eigenen Ansprüche.
Ich denke, ein Hauptgrund ist der innere Leistungsanspruch, ist der Perfektionismus. Ich sehe das sehr oft, dass der Druck, der von selbst von innen kommt, eigentlich viel höher ist als derjenige, der von außen an sie herangetragen wird, an die Studierenden.
Das betrifft übrigens auch Erstsemester, die sehr hohe Ansprüche an sich selbst haben, ne? Wenn sie mit ihrem tollen Abi-Durchschnitt an die Uni kommen und wenn dann am Anfang nicht alles so gleich klappt, sie ihre Leistung und sich selbst in Frage stellen, ja, und dann landen sie unter Umständen in der Beratung.
Wie kann ich, wenn ich merke, dass die Last zu groß wird, dass mir schlecht geht, wie kann ich da mir den Druck im Studium nehmen?
So absurd es klingt, einfach mal eine Pause machen. Also Ulrike Schneider-Schmidt hat mir erzählt, dass viele sich überhaupt nicht belohnen und sich durch ihr Lernverhalten wirklich unglücklich machen, weil sie sich nichts gönnen. Daher Pausen machen.
jede halbe Stunde 5 Minuten Pause machen. Also ich arbeite nur 25 Minuten, dann 5 Minuten Pause. Aber diese 25 Minuten, die nehme ich mir wirklich und arbeite intensiv. Das heißt, da stelle ich mein Handy auf Flugmodus. Am besten lege ich es auch einfach in die Küche, Hauptsache weit weg. Mein Internet ist natürlich auch aus, außer ich muss recherchieren. Falls ich recherchieren muss, ist nur dieser eine Tab offen. Aber dafür gönne ich mir dann 5 Minuten eine schöne Tasse Kaffee oder ein Stück Schokolade oder mal kurz plaudern mit dem Mitbewohner.
So, und dann nach 2 Stunden auch mal gerne eine längere Pause, denn Pause und Belohnung sind einfach wichtig, damit wir motiviert bleiben, weil unser Gehirn diese kurzfristigen Belohnungen braucht und sich für das ganz große Ganze einfach einen realistischen Arbeitsplan machen. Und dafür kann man ja auch die Beratungsstellen der Unis um Hilfe bitten.
Das sind Tipps fürs Lernen und fürs Zeitmanagement, die du jetzt gerade genannt hast. Wie kriege ich denn das oben in meinem Kopf hin mal entspannter zu sein?
Auch da hat Ulrike Schneider-Schmidt so ein paar Tipps gegeben, die ich finde, die gar nicht so schwer sind. Also zum Beispiel sich die Erfolge ausmalen und nicht alles nur das, was schiefgehen kann. Also zum Beispiel, wie fühlt es sich an, wenn eine Klausur gut läuft und ich die bestehe, weil ich vorbereitet bin? Wie fühlt sich das an, sich das ausmalen, positiv rangehen, sich das vielleicht auch mal aufschreiben, das Positive am Tag und nicht nur an das Schlechte denken? Und dann sagt sie, einige Unis bieten ja auch Kurse für autogenes Training an, damit man ein bisschen konzentrierter ist und entspannter.
Aber auch solche kurzfristigeren kleinen Sachen wie zum Beispiel auf die Atmung zu achten, die tiefe Bauchatmung. Einfach mal 10-mal bewusst tief in den Bauch zu atmen, vielleicht auch dabei die Augen zu schließen, sich selbst zu sagen, ich bin ganz ruhig. Das ist vielleicht eine halbe Minute, die diese Übung dauert, aber da fährt unser autonomes Nervensystem, die Produktion von Stresshormonen mal richtig runter. Wir beruhigen uns aktiv dadurch.
Ja, also am Ende sind es so diese Strategien des Achtsamkeitstrainings, die man da anwenden kann, um das Studium einfach auch ein bisschen entspannter anzugehen. Und noch ein Tipp, Ralf, du trinkst Kaffee, ne?
Ja.
Bis wann spätestens am Tag?
Mal so, mal so.
Mal so,
mal
so.
Völlig egal.
Ja. Okay, also Kaffee ist auf jeden Fall ein guter Motor, um aktiv zu bleiben. Aber sie sagt, nicht nach 16 Uhr trinken, weil viele Studenten, die zu ihr kommen, die beklagen sich über Schlafstörungen. Aha. Die trinken dann aber auch abends schön Kaffee. Und das geht natürlich nicht zusammen, weil die dann nicht in den Schlaf kommen. Dann fehlt einfach die Erholung, dann die Konzentration und dann geht natürlich auch die Leistung flöten. Also auch darauf achten.
Wir halten fest, immer mehr Studierende suchen die psychologischen Beratungsstellen der Unis auf. Das ist aber nicht nur negativ, das zeigt nämlich auch, dass mehr und mehr Menschen sich Hilfe suchen. Zahlen, Infos, Tipps gab es von Theresa Nehm aus dem Deutschlandfunk Nova Update Team.
Deutschlandfunk Nova Update.
Seit ein paar Tagen wird es immer ernster, ne? Wir haben die ersten beiden Todesfälle jetzt durch Covid-19, also durch das neuartige Coronavirus in Deutschland. Die Zahl der Infizierten liegt bei 1176 momentan. Jens Spahn hat dazu aufgefordert, dass Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern abgesagt werden sollen. Bundesweit, aber vor allem in NRW soll das stattfinden, in Bayern und in Baden-Württemberg auch, weil da die meisten Infektionsfälle gezählt wurden. Was bedeutet das jetzt? Also wenn ihr jetzt zum Beispiel schon eine Karte für ein Fußballspiel oder für ein Konzert habt. Womit müsst ihr rechnen? Unser Deutschlandfunk Nova-Reporter Martin Krinner hat sich heute dazu umgehört.
Die nächsten Tage und Wochen werden für uns herausfordernd sein. Es wird in den betroffenen Regionen zu Einschränkungen im Alltag kommen. Das kann und das wird Stress auslösen.
Tja, und der Stress, den Jens Spahn da letzte Woche vorhergesagt hat, der ist inzwischen da. Zumindest in Paris. Denn betroffen vom Coronavirus ist ja nicht nur Deutschland, sondern auch Frankreich. Und in der Hauptstadt hat man inzwischen entschieden, dass das Champions-League-Spiel Paris Saint-Germain gegen Borussia Dortmund ohne Zuschauer stattfinden soll. In Deutschland ist man da noch ein bisschen zögerlicher. Morgen spielt nämlich Leipzig gegen Tottenham und da, das hat die Stadt Leipzig entschieden, sollen Zuschauer mit dabei sein. Zumindest Stand Montag, 9.3., 17 Uhr. Die deutschen Fans wird das wahrscheinlich freuen, zumindest dann, wenn sie der gleichen Meinung sind wie die Leute, die gestern am Mainzer Stadion unterwegs waren.
Ich halte da überhaupt nichts davon, dass mir jetzt so verrückt gemacht werden. Und gerade eben, ich stehe da drüben und nies oder huste mal oder tu mir mal die Nase putzen und komme mir schon blöd angeguckt vor, obwohl ich nichts habe.
Was ich sehr positiv fand, ich habe hier noch nicht einen mit Mundschutz gesehen und das finde ich sehr positiv.
Die Aufforderung von Jens Spahn, dass alle Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Leuten abgesagt werden sollten, fand da jedenfalls niemand gut.
Wenn wir dafür wären, wären wir nicht hier.
Auf Seiten der Spieler gab es dagegen etwas mehr Verständnis für den Gesundheitsminister. Bayern-Spieler Leon Goretzka sagte zum Beispiel:
Natürlich gibt es Wichtigeres als Fußball und dementsprechend, ja, wenn da, sage ich mal, die Verantwortlichen der Meinung sind, dass man dazu beitragen kann, dass sich dann dieser Virus nicht verbreitet, dann denke ich, ist das auch hinzunehmen für uns alle.
Und sein Kollege Thomas Müller, der war der gleichen Meinung.
Ja, natürlich, wir geben fast keine Autogramme mehr, wir versuchen uns ein bisschen abzuschotten. Ist ja auch sinnvoll, sage ich mal. Lieber wir passen uns der Situation so ein bisschen an. Keiner kann ja so richtig hundertprozentig einschätzen, was zu viel der Vorsicht ist und was zu wenig.
Die Meinungen in Sachen Großveranstaltungen absagen, die gehen jetzt also deutlich auseinander. Trotzdem müssen wir alle in nächster Zeit damit rechnen, dass größere Sportveranstaltungen, Konzerte oder Ähnliches nicht so stattfinden, wie es geplant war. Und wenn ich mir jetzt eine Karte für so ein Event besorgt habe, dann kann ich die natürlich zurückgeben, meint Ivona Husemann von der Verbraucherzentrale NRW.
Ja, wenn ein Konzert oder eine andere Großveranstaltung abgesagt wird, dann kann man das Ticket zurückgeben und den Kaufpreis erstattet bekommen. Denn der Veranstalter leistet ja auch nicht und dann muss der Verbraucher eben auch nicht zahlen.
Insofern ist erstmal alles safe. Wenn ich jetzt allerdings sage, Moment, der Gesundheitsminister hat mich gewarnt, in Zeiten von Corona will ich jetzt doch nicht ins Stadion, in die Halle, aufs Konzert oder Ähnliches gehen, dann habe ich natürlich Pech gehabt.
Also natürlich kann man für sich entscheiden, dass man zu einer Veranstaltung nicht hingehen möchte. Aber dann bekommt man auch sein Geld nicht zurück. Denn der Veranstalter bietet die Leistung ja an. Und nur die Angst, sich eventuell anzustecken, ist eben kein Rücktrittsgrund.
Wo ich dagegen etwas mehr Chancen auf Entschädigung habe, ist bei folgendem Fall. Wenn ich auf ein Festival gehe und einer der Künstler kommt nicht auf die Bühne, weil er vielleicht Angst hat, sich anzustecken und zu Hause bleibt, dann muss ich mit dem Veranstalter verhandeln.
Dann kann man zumindest einen Teil des Preises erstatten lassen, denn es wird ja auch nur ein Teil der vereinbarten Leistung erfüllt und eben nicht das gesamte Festival.
Die Frage, die sich dann aber stellt, ist, wie wichtig war der Künstler für das Festival?
Wie das zu bestimmen ist, ist letztendlich eine Einzelfallfrage. Wenn der Hauptakt nicht kommt, wird es sicherlich mehr zurückgeben, als wenn es eben nur ein untergeordneter Teil eines Festivals ist. Letztendlich sollte man sich da erstmal mit dem Veranstalter in Verbindung setzen, um zu schauen, was der denn anbietet.
Was ich aber auf keinen Fall machen sollte, wenn ein Konzert, ein Spiel oder sonstiges abgesagt wird, bitte auf keinen Fall die Karten vor lauter Wut zerreißen. Denn die Tickets muss ich in den allermeisten Fällen zurückgeben.
Genau, die Tickets muss man in der Regel zurückgeben, weil das ja das verbriefte Recht ist, an der Veranstaltung teilzunehmen. Manchmal ist es dem Veranstalter auch möglich, diese Tickets digital zu entwerten. Da sollte man nochmal nachfragen, ob die zurückgeschickt werden müssen oder nicht.
Bisher ist das Ganze allerdings nur ein Vorschlag von Jens Spahn. Pläne dafür, eine Absage flächendeckend verbindlich anzuordnen, gibt es bisher noch nicht. Wieder Stand Montag, 9.3., 17 Uhr. Sicher ist aber, es bleibt spannend.
Deutschlandfunk Nova-Reporter Martin Krinner. Je nachdem, ob ihr irgendwas in Aktien oder Fonds angelegt habt, war das heute wieder kein guter Tag für euch. Wegen Corona unter anderem. Nachdem es an den Börsen in den vergangenen beiden Wochen schon deutliche Verluste gegeben hatte, gab es heute nochmal ein ordentliches Bergab. DAX bei -7% im Schnitt. Der Dow Jones in den USA hatte die schwersten Eröffnungsverluste seit 10 Jahren. Der Handel wurde kurzzeitig unterbrochen dort. Und dahinter steckt zum einen die Sorge vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie, zum anderen aber auch ein Kollaps der Ölpreise. Konrad Busen aus dem ARD-Börsenstudio, also Ende vergangener Woche hieß es ja schon, dass es die kommenden Wochen weiter bergab gehen wird. Wie dramatisch ist die Situation denn heute gewesen?
Ich finde, man kann schon sagen, es ist dramatisch. Ist das jetzt ein schwarzer Montag? Vielleicht kann man eher von schwarzen Wochen sprechen. Heute vor genau 3 Wochen stand der deutsche Aktienindex auf einem Rekordhoch. Seitdem hat er rund 22% verloren. Also die Karnevalstage, die waren auch schon ziemlich trauermäßig hier an der Börse. Eigentlich erleben wir wirklich schwarze Wochen hier an der Börse oder einen Crash auf Raten bei den Aktien.
Und wer ist jetzt nach diesem Wochenende schuld? Corona oder der Streit um den Ölpreis?
Es ist die Mischung, die besonders giftig wirkt. Zum einen fragen sich nach wie vor die Anleger an der Börse, wo überall ein Corona-bedingter Einbruch sich wirtschaftlich auswirkt und wie stark. Und weil es so ein globales Thema ist, also dieses Virus überall in der Welt zuschlägt, stehen eben die weltweiten Lieferketten in Frage, die vielen Großveranstaltungen stehen in Frage, also Messen, Kongresse, und es steht natürlich das Reisen in Frage. Und zu all dem kommt jetzt der Streit zwischen Saudi-Arabien und Russland über die Ölförderquoten. Der allein wäre schon bemerkenswert und würde sich sicher beim Ölpreis bemerkbar machen. Aber vor dem Hintergrund von Corona wirkt das alles noch mal sehr viel stärker.
Aber wenn wir doch momentan oder die Weltwirtschaft momentan günstiges Öl kaufen kann und somit auch günstiger eventuell produzieren kann, warum gehen dann die Finanzmärkte runter?
Es hat natürlich diese positive Seite. Also Fluggesellschaften geben ein bisschen weniger für ihren Treibstoff aus und auch Verbraucher zahlen ein bisschen weniger für Benzin oder für Heizöl. Aber dieser Streit zwischen Saudi-Arabien auf der einen Seite und Russland auf der anderen Seite, der hat ja ganz andere Implikationen. Es ist ja sozusagen ein geopolitischer Streit. Bis vor kurzem, bis zu diesem Wochenende, haben sich Saudi-Arabien auf der einen Seite, Russland auf der anderen Seite darauf einigen können, den Ölpreis mehr oder weniger zu manipulieren, also relativ hoch zu halten, sodass für beide Seiten das Ölgeschäft einigermaßen lukrativ war. Und das, obwohl in anderen politischen Gebieten beide Länder ja durchaus verschiedene Interessen haben, also Mittlerer Osten, Iran und Russland auf der einen Seite, auf der anderen Seite Saudi-Arabien und die USA. Und jetzt dieser massive Strategiewechsel bei Saudi-Arabien, die ja sagen, also wenn ihr nicht mehr mit uns zusammen die Förderquoten besprecht und wir uns da nicht einigen, dann machen wir das Gegenteil. Dann schwemmen wir die Ölmärkte und dann sorgen wir dafür, dass der Ölpreis so niedrig ist, dass Russland sich das eigentlich mit der Ölförderung gar nicht leisten kann. Das ist ja, wenn man so will, wenn man das so martialisch sagen kann, schon ein Kriegsbeil, das Saudi-Arabien da ausgräbt.
Wo könnten wir das noch spüren? Du hast gerade die Spritpreise bei den Flugzeugen angesprochen, Kerosinpreise. Wo noch? Was hängt noch alles am Ölpreis?
Natürlich gibt es konkret Branchen, die stärker oder weniger stark mit dem Ölpreis kalkulieren. Die Fluggesellschaften sind stark betroffen. Das Öl ist aber gleichzeitig auch sozusagen ein wichtiger Richtwert. Eine Benchmark heißt es an der Börse. Also ein wichtiger Wert, auf den jeder an der Börse immer guckt. So wie der deutsche Aktienindex zum Beispiel, so wie der Dow Jones Index, so wie zum Beispiel die Rendite, die die deutschen Staatsanleihen bringen. Und der Ölpreis ist damit so etwas wie eine Konjunkturaussage. Das heißt, wenn jetzt auch der Ölpreis so stark sinkt, dann unterstreicht das, dass Anleger weltweit der Meinung sind, wahrscheinlich gibt es doch eine Rezession, wenn nicht gleich in der ganzen Welt, so dann doch bestimmt in einigen Teilen der Welt.
Ja, momentan haben wir quasi schon sowas wie eine Rezession im ersten Quartal. Manche Beobachter sprechen von einer bevorstehenden globalen Rezession auf das ganze Jahr gesehen. Also ein echter Wirtschaftsabschwung. Was sagst du dazu?
Ja, also ich kann natürlich nur wiedergeben, was ich hier höre oder was Experten sagen. Heute kann ich sagen, ist die Stimmung wirklich auf globale Rezession getrimmt. Es gab ein Wirtschaftsforschungsinstitut heute, das hat das auch wieder auf den Punkt gebracht, Centix. Die befragen regelmäßig die Stimmung bei Finanzunternehmen, also bei großen Anlegern, berechnen daraus einen Konjunkturindex und die haben über einen massiven Einbruch dieses Index im März berichtet. Der globale Centix-Index, der fiel um 16 Punkte auf minus 12. Der deutsche Index, der ist gefallen im März um über 20 Punkte auf minus 16,9. Also beide waren vorher im Plus und sind jetzt massiv im Minus. Und das Centix-Institut sagt auch, das bedeutet ganz klar, dass die Anleger sich auf eine längere Schwächeperiode einstellen. Und ein Zitat noch, nie zuvor sei ein so starker, synchronisierter Einbruch der Weltkonjunktur in den Daten messbar gewesen.
Die Ausbreitung des Coronavirus und billiges Öl der Saudis führen zu schweren Verlusten an den Finanzmärkten. Hintergründe von Konrad Busen aus dem ARD-Börsenstudio.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ein Gottesdienst noch heute Nachmittag war der in London und dann war es das für Prinz Harry und seine Frau Meghan mit den offiziellen Terminen für das britische Königshaus. Deutschlandfunk Nova, das Update ist hier. Die beiden hatten ja Anfang des Jahres ihren Rückzug als Royals verkündet und der rückt jetzt immer näher. Heute eben der letzte offizielle Termin und dann am 1. April ist es dann endgültig vorbei mit dem royalen Dasein. Und dann dürfen die beiden dann noch nicht mal mehr mit aufs Familienfoto oder was? Darüber sprechen wir mit Stefan Blatt, Adelsexperte für die Bunte. Wie war denn so der letzte Termin für die beiden heute? Irgendwelche besonderen Vorkommnisse? Schlechte Stimmung oder so?
Ja, die Stimmung war wirklich sehr, sehr schlecht. Es herrschte absolute Eiszeit zwischen Meghan und Kate. Kate hat Meghan nicht mal begrüßt und als Meghan zu ihr rüberrief und Hallo sagte, hat sie keines Blickes gewürdigt. Also die beiden Schwägerinnen sind wahrscheinlich bis auf alle Zeit zerstritten, aber zumindest ist jetzt absolute Eiszeit zwischen den beiden.
Der Rückzug als Royals bedeutet ja auch kein Geld mehr von der Queen oder vom Königshaus. Heißt das auch keine Wohnung mehr? Weil die beiden wohnen ja momentan noch in einem Haus in Windsor. Das haben sie auch schön hergerichtet und die Queen hatte dieses Haus ihnen zur Verfügung gestellt.
Ja, das Haus wurde aufwendig renoviert. Für diese Renovierungskosten wollen Meghan und Harry jetzt aufkommen. Zurzeit wohnen sie da noch und wollen wohl auch noch ein bisschen da wohnen bleiben. Aber da sie ihren Hauptwohnsitz ja nach Kanada verlegen oder schon verlegt haben, wird das nur noch eine Übergangszeit sein. Und dann wird da irgendein anderer Royal einziehen, weil die Queen kann verteilen, wer in ihren Immobilien wohnt. Und dann kann es vielleicht sein, dass Prinzessin Beatrice oder Eugenie, ihre Schwester, da einzieht. Aber im Moment, für die Übergangsphase, dürfen sie da noch wohnen.
Und die Frage ist ja auch, dürfen sie in Zukunft noch mit drauf auf offizielle Familienfotos? Wer entscheidet das denn?
Ja, das ist eine sehr schwierige Entscheidung, weil da gibt es natürlich Regeln. Sie gehören zwar weiterhin zur Familie, also man kann sie aus der Familie nicht ausschließen, aber sie verzichten darauf, ihre Titel zu tragen. Und nun gibt es an bestimmten hohen Feiertagen, gibt es natürlich Regeln, wer mit das Familienfoto darf. Im Endeffekt entscheidet das die Queen. Sie hat jetzt zum Beispiel ihren Sohn Andrew, der ja in einen Sexskandal verwickelt sein soll, von allen offiziellen Fotos verbannt. Das kann sie genauso mit Harry und Meghan machen. Sie kann sie aber genauso sagen, ihr dürft wieder mit drauf. Jetzt beim Gottesdienst zum Commonwealth Day hat man vermieden, ein gemeinsames Foto zu machen. Und man hat Abstand gehalten, also nicht nur wegen Corona, es wurde auch vermieden, Hände zu schütteln. Aber dieses gemeinsame Foto, was es sonst eigentlich immer gibt, da hat man peinlich darauf geachtet, dass es das nicht gibt. Also im Moment, ja, es herrscht Eiszeit und man versucht, sich neu zu sortieren. Irgendwann wird es wieder ganz normal werden, aber im Moment sind Meghan und Harry aus der Familie ausgeschlossen.
Ach, die Royals ohne Meghan und Harry. Was werden Sie am meisten vermissen?
Ja, ich hatte eigentlich so auf dieses Paar wahnsinnig viel Hoffnung gesetzt, weil ja Meghan auch anders ist. Es geht ja heute um so Themen wie Diversity, um Frauenrechte. Das sind ja alles sehr aktuelle Themen und die spricht sie ja alle an. Und das britische Königshaus ist ja nicht gerade dafür bekannt, jetzt nicht rassistisch zu sein oder sehr frauenfreundlich zu sein. Und da hätte so eine wirklich tolle Frau frischen Wind reingebracht, ist nun am Königshaus gescheitert. Daran sieht man auch, wie konservativ und altbacken das britische Königshaus ist. Und ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass sie da Erfolg hat und das, was die anderen sehen, welchen Benefit sie auch liefern kann für das britische Königshaus und gerade für junge Leute, die sich dann auch für das britische Königshaus vielleicht interessieren. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil sie ist eine wahnsinnig tolle Frau. Sie ist mitreißend und man hätte sie da wunderbar als Royal aufbauen können. Aber das wollten offensichtlich die anderen Royals nicht. Aus welchen Gründen auch immer.
Sagt der Adelsexperte von Die Bunte, Stefan Blatt, bei uns in Deutschlandfunk Nova im Update.
Deutschlandfunk Nova Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.